von Skandal zu Skandal, von Krise zu Krise, glaubt jeder von uns, größer könne das Versagen von Merkel und ihrem Kabinett gar nicht werden. Wir werden Mal für Mal tragischerweise eines Besseren belehrt. Die NATO zieht alle Soldaten aus Afghanistan ab und wenig überraschend dauert es nur Tage, bis die radikal-muslimischen Taliban das Vakuum nutzen und die Macht übernehmen. Die deutsche Botschaft bettelt darum, ausgeflogen zu werden. Unsere Nachrichtendienste haben offensichtlich keinerlei Erkenntnisse. Merkel geht ins Kino, um mal richtig zu lachen. SPD-Außenminister Maas tut wie immer nichts. Und in Kabul beginnt das große Sterben. Merkel, Maas, Kramp-Karrenbauer, das Dreigestirn der unendlichen Unfähigkeit. So sehen Sie das auch?
Zum Fall von Kabul hätten wir uns da besser rausgehalten, diesen ganzen Einsatz. Jetzt bräuchte man gute Truppen, die die Leute da rausholen könnten, wie zum Beispiel das KSK. Aber Frau Karrenbauer hat zugelassen, dass die Truppe von Journalisten und anderen zerstört wurde.
Wie hätte eine normale Bundesregierung, eine mit Augenmaß und Verstand, eine mit der AfD, auf diese Herausforderung reagieren können? Das fragen wir jetzt den Außenpolitiker, Ehrenvorsitzenden und Bundestagsfraktionsvorsitzenden der AfD, Dr. Alexander Gauland. Hier ist 7 Tage Deutschland. Im Netz und in unserer App hören Sie die neueste Ausgabe des AfD-Podcasts mit Detlef Friehe. Schönen guten Tag. Unser AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber hat sich mit Alexander Gauland im Bundestag gleich nach der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses in dieser Woche getroffen und ihn gefragt, welche Themen im Mittelpunkt der Sitzung standen.
Die Hauptfrage, die man hier stellen muss, ist ja, wie kann es passieren, dass eine Entwicklung in einem Land, in dem wir seit 20 Jahren sind, sowohl dem Bundesnachrichtendienst wie dem Auswärtigen Amt so völlig entgeht, dass sozusagen noch vor wenigen Tagen gesagt wird, naja, das wird noch Monate dauern, ehe die Taliban Kabul einnehmen und dann stehen sie sozusagen vor der Haustür. Die Frage konnte der Außenminister auch nicht vernünftig beantworten. Wahrscheinlich gibt es da auch noch keine Antwort, denn man muss natürlich die Frage stellen, wozu bezahlen wir eigentlich den Bundesnachrichtendienst, wenn solche Fehleinschätzungen, die der Außenminister eingeräumt hat, das Ergebnis von so viel Investitionen in Afghanistan sind.
Hat denn der Außenminister mal Stellung genommen dazu, dass also auch der Botschafter in Kabul, mittlerweile ja in Doha, dass der also dem Außenminister widersprochen hat, dass zum Beispiel die Lageberichte nicht vorhanden gewesen sein sollen und der Botschafter in Kabul hat ja mittlerweile klargestellt, er hätte also das Auswärtige Amt hier in Berlin doch sehr intensiv gewarnt, schon seit Wochen, dass die Lage brenzlig ist, dass die Lage sehr, sehr gefährlich ist mittlerweile.
Ich weiß am Ende nicht und habe auch nach dem Ausschuss, kann ich nicht sagen, wer da recht hat. Der Außenminister hat bestritten, dass der Botschafter sozusagen dieses vorausgesehen und gesagt hat. Ja, die Lage, das war ja auch für alle sichtbar, dadurch, dass die Provinzstädte eingenommen worden sind, die Lage hat sich verschlechtert. Aber dass es in einem solchen rasanten Tempo geht, hat der Außenminister bestritten, dass er von der Botschaft darüber informiert worden sei.
Also steht es dann damit jetzt Aussage gegen Aussage, wenn man so will?
Es steht Aussage gegen Aussage, aber das ist meiner Ansicht nach nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, warum die Quellen, die uns zur Verfügung standen, die Lage so völlig falsch eingeschätzt haben. Übrigens offensichtlich auch bei den Amerikanern. Das ist ja nicht nur bei uns so. Auch die Amerikaner sind von dem völlig überrascht worden. Und von daher, das ist die eigentliche Frage, was macht bei uns der Bundesnachrichtendienst und wieso ist es uns nicht gelungen, die afghanische Zivilgesellschaft intellektuell so zu durchdringen, dass wir vorausgesehen hätten, wie schnell etwas zusammenbricht und wie schnell eine Gesellschaft offenbar nicht bereit war, von vornherein nicht bereit war, zu kämpfen für ihre Freiheitsrechte, für die wir ja 20 Jahre lang mit der Bundeswehr eingetreten sind.
Sie haben den Bundesnachrichtendienst angesprochen, der ja da sichtlich auch versagt hat. Damit sind wir auch schon mitten im Bundeskanzleramt, denn dort ist die Kontrolle. Damit sind wir dann ja auch schon bei der Bundeskanzlerin. Welche Schuld trifft die Bundeskanzlerin an diesem Debakel, was es ja tatsächlich nach 20 Jahren ist?
Ja gut, die Bundeskanzlerin hat dafür die Verantwortung. Wer nun was vorausgesagt hat, kann ich nicht beurteilen und ist auch nach dem Auswärtigen Ausschuss nicht klar geworden. Sie haben die Diskussion zwischen Botschaft und Auswärtigem Amt schon genannt. Die Frage, wer nun schuld an dem Debakel ist, kann ich noch nicht beantworten. Aber die Verantwortung dafür trifft diejenigen, die nach Afghanistan gegangen sind und die deutsche Soldaten dahin geschickt haben. 59 sind gestorben und offensichtlich völlig falsch eingeschätzt hat, welche Widerstandskraft die afghanische Zivilgesellschaft gegen die Taliban überhaupt aufbringt. Und das ist eine politische Verantwortung, die aber geklärt werden muss, wenn die Fragen, die jetzt natürlich uns bewegen, wie kann man die Leute retten, die für uns gearbeitet haben, wenn die geklärt sind.
Was würden Sie vorschlagen, die Vorortkräfte, die Ortskräfte, die afghanischen Ortskräfte, die der Bundeswehr, aber auch der Botschaft geholfen haben, die müssen da auf jeden Fall raus. Macht es Sinn, dass man die alle nach Deutschland ausfliegt oder wäre es nicht doch vielleicht auch sinnvoll, wenn man die in die Nachbarstaaten,
Also man muss unterscheiden, wer für die Bundeswehr und Deutschland gearbeitet hat und jetzt in echter Gefahr ist, den muss Deutschland aufnehmen. Menschen, die jetzt sozusagen in dem Afghanistan der Taliban nicht mehr leben wollen, haben nicht automatisch einen Anspruch, nach Deutschland zu kommen. Und die müssen in der Tat in den Nachbarstaaten aufgenommen werden und auch da mit finanziellen Mitteln, UNHCR und so weiter, unterstützt werden. Die können nicht nach Deutschland kommen. Hier geht es wirklich nur um die echten, für uns gearbeitet habenden Ortskräfte.
Wir gucken mal nach vorne. Der nächste größere Auslandseinsatz der Bundeswehr ist der Mali-Einsatz. Auch dort ist die Lage sehr, sehr fragil. Wäre es sinnvoll, die deutschen Soldaten aus Mali rauszuholen?
Wir haben immer gesagt, dass der Mali-Einsatz falsch ist. Wir unterstützen da die Franzosen, die aus alten Kolonialgründen in Mali tätig sind. Ja, das kann sein, dass das genauso endet wie in Afghanistan, denn auch da hat man das Gefühl, dass eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft in unserem Sinne gibt es da gar nicht, aber dass jedenfalls der Widerstand in der Gesellschaft gegen eine Machtübernahme von Islamisten nicht sehr ausgeprägt ist. Und wenn die Ergebnisse des Bundesnachrichtendienstes genauso falsch in Mali wären wie in Afghanistan, wäre es schlimm. Und deswegen konsequenterweise, das haben wir ja auch gesagt, sollte man Mali verlassen.
Sollte die Bundeswehr überhaupt noch solche Auslandseinsätze zum Beispiel, also geht ja mal großteilig in Richtung islamische Länder, sollte die Bundeswehr überhaupt noch solche Einsätze machen, wenn ich sehe, wie die ausgerüstet sind, das kann ja auch schon von der Logistik eigentlich fast nicht mehr gut gehen.
Wir sind an sich grundsätzlich gegen diese Auslandseinsätze, aber es kann natürlich immer mal ein Einsatz notwendig werden, wenn die deutsche Sicherheit oder deutsches Leib und Leben bedroht sind. Das will ich nicht hundertprozentig ausschließen. Wir sind aber gegen die meisten Einsätze, die Bundeswehr zurzeit durchführt. Und Afghanistan war der schlimmste und der katastrophalste.
Vielen Dank. Alexander Gauland, Fraktionschef im Deutschen Bundestag. Und er sagt ganz klar, Deutschland hat die moralische, ethische Pflicht, die Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen natürlich und vor allen Dingen hier nach Deutschland zu holen. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
In der AfD-Podcast-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der AfD-Wochenendpodcast 7 Tage Deutschland. Messermorde, Ehrenmorde, Kopftuchzwang, Kinderehen, all das und leider mehr importiert der teils radikale Islam in unsere Gesellschaft. Straftaten und Auswüchse des Islamismus, die sich bis Merkel 2015 unsere Grenzen öffnete und den Asylzustrom anheizte, kaum jemand vorstellen konnte. Gewaltsam, kompromisslos, gnadenlos. Gerade diese Kanzlerin und ihre Regierung gaben und geben nun vor, etwas zur Integration von Muslimen zu tun, über ein Instrument, das sich Islamkonferenz nennt. Damit wird allerdings den Deutschen von der etablierten Politik lediglich einmal mehr Sand in die Augen gestreut. Mit Integration hat diese Konferenz offensichtlich nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und Innenexperte der AfD, kritisiert die Konferenz und ihre Teilnehmer scharf. Das ganze Konzept, so Baumann im 7-Tage-Deutschland-Interview, sei komplett nach hinten losgegangen.
Das war eine Idee, dass man die Islamverbände an einen Tisch holt, um mit ihnen die Integration von Zuwanderern muslimischer Art in die deutsche Gesellschaft zu befördern und nach vorne zu bringen. Das Ding ist völlig nach hinten losgegangen, weil eben viele Islamverbände, gerade die großen, auch gerade die auf der Islamkonferenz von Frau Merkel, selber einen politischen Islam vertreten und die eben nicht unterstützen, dass Zuwanderer in die deutsche Gesellschaft integriert werden, sondern die werden in muslimische Parallelgesellschaften integriert. Also da ist ein politischer Islam unterwegs, und das ist ein Wahnsinn, was man da gemacht hat.
Mangelnde Integrationsbereitschaft, Parallelgesellschaften, das zeichnet den Islam in Deutschland aus. Ganze Stadtteile in Berlin oder im Westen Deutschlands sind inzwischen fest in muslimischer Hand. Und die etablierte Politik weigert sich zu handeln. Weggucken und wegducken scheint deren einzige Losung zu sein. Zu Lösungen ist der politische Mainstream offensichtlich gar nicht mehr in der Lage.
Das war so dieses Wegsehen, das nicht sehen wollen, auch das Weglügen von Unterschieden, von Problemen der Integration. Man hat alles schön geredet und einfach alles wegdefiniert und nicht zur Kenntnis genommen, was es an Problemen gibt. Das ist ja nicht nur in Deutschland, das sieht man in Frankreich, in den Banlieues, wo es überall explodiert, in Großbritannien, in Schweden, wahnsinnige Parallelgesellschaften. Und da hat man praktisch den Bock zum Gärtner gemacht, indem man manche Islamverbände an den Tisch geholt hat, denen auch noch Geld gegeben hat, die aber selber extremistisch sind und den politischen Islam unterstützen. Man hat Moscheen mit Steuergeldern, 3 Millionen für die Moschee in Duisburg-Marxloh. Da war vereinbart, dass die dann Kurse machen für Jugendliche, für Frauen, Sprachkurse und alles zur Integration. Und kaum war das Ding bezahlt und eröffnet, ist alles gestrichen worden. Es gibt keine Kurse, wie vereinbart. Und es wird eifrig integriert in die islamischen Parallelgesellschaften. Also hier hat die Regierung Merkel mit dieser Islamkonferenz und Einbindung dieser radikalen Islamverbände die Dinge noch extrem verschlechtert, die eher schon hochproblematisch sind, wie wir sehen, in allen westlichen Ländern.
Ob Corona, Afghanistan oder der politische Islamismus, die noch regierende GroKo und der Rest der Altparteien hat die Lage mal wieder völlig falsch eingeschätzt. Wann immer das offenbar wird, ist die Konsequenz auch allen bekannt. Die Leidtragenden sind wie immer die Bürger, die kleinen Leute, die die endlose Kette an Fehleinschätzungen der Regierung auszubaden haben. Mit unserem Geld werden dann extremistische Islamverbände finanziert. Mit unserem Geld unterstützt der deutsche Staat gewaltbereite, teils terroristische Gegner unserer freiheitlich-westlichen Lebensart.
Also ganz stark ist die DITIB. Das ist ein Moscheeverband, der direkt der türkischen Religionsbehörde untersteht, also der türkischen Regierung, die ähnlich wie in der Türkei selbst, wo schleichend eine Gesellschaft, die türkische Gesellschaft, die ja mal unterwegs war, irgendwie in der EU anzukommen, völlig gedreht worden ist. Sie ist so eine Art orientalische Despotie und Diktatur unter Erdogan mit einem starken muslimischen Religionshintergrund dahin tendiert. Und das Gleiche wird in Deutschland auch versucht, die Strukturen zu unterwandern, die Kindergärten, die Schulen, der Islamunterricht, Universitäten und in Rundfunkräten sitzen die auch schon drin.
Eine schleichende Übernahme unserer Gesellschaft, eine immer weiter vorankommende Islamisierung des Landes? Was kann man tun? Was kann die AfD tun? Dazu noch einmal Bernd Baumann.
Ja, die müssen einfach aus der Islamkonferenz ausgeschlossen werden und es muss aufgearbeitet werden, was hier passiert ist und was hier seitens der Regierung unternommen worden ist, was völlig in die Irre gegangen ist und kontraproduktiv. Und die Polarisierung und die Auseinandersetzung in der Gesellschaft, die Parallelgesellschaft noch verstärkt hat. Also das muss absolut rückgängig gemacht werden.
Damit unser Land die Chance bekommt, wieder normal zu werden, Sie alle haben es in der Hand. Für ein normales Deutschland, für eines, das nicht vor den Auswüchsen des radikalen Islamismus die Augen verschließt, wählen Sie bitte mit allen Stimmen am 26.09. die AfD. Wir sprachen mit Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und Innenexperte der AfD. Bernd Baumann ist der Spitzenkandidat der AfD in seiner Heimatstadt Hamburg. Mit einem Kreuz bei der AfD sichern sie auch seinen Sitz im nächsten Deutschen Bundestag. Für Deutschland. Aber nochmal. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den AfD-Podcast. Einer von vielen Tipps von uns für das kommende Wochenende ist das AfD-Sommerinterview mit Alice Weidel. Sie plaudert bei AfD-TV über Corona-Denunzianten, fehlende Freiheiten in der Corona-Hysterie, darüber, warum gerade junge Leute AfD wählen sollten, und sie zieht eine Bilanz der Ära Merkel.
Also Bilanz von Angela Merkel ist natürlich katastrophal. Also sie hat uns zu einem Hippie-Staat gemacht, also zu einer Bundesrepublik der Rechtlosigkeit, ja, wo Recht und Gesetz ausgehebelt werden. Das fing ja schon bei der Euro-Rettungspolitik an, ja, die gegen geltendes Recht verstößt, dann Zuwanderungswelle, wo gegen geltendes Recht, Asylrecht, gegen unser Grundgesetz, Drittstaatenregelungen verstoßen wird. Und es wird natürlich jetzt auch fortgeführt mit der Corona-Politik, die völlig absurd ist und die natürlich ganz klar die Freiheitsrechte der Bürger einschränkt. Also wirklich eine... Für mich, ich bin in Westdeutschland groß geworden, ich bin Baujahr 79. Ich hätte mir von meiner Prägung her niemals vorstellen können, dass wir in diesem Staat jemals in solche Situationen hineinlaufen, wie sie heute gang und gäbe sind. Hätte ich mir nie vorstellen können.
Spitzenkandidatin und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Das ganze Interview mit ihr sehen Sie ganz aktuell auf unserem YouTube-Kanal. Klicken Sie dazu einfach auf den Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Er wollte zusammen mit Joanna Kotar Spitzenkandidat der AfD für die Bundestagswahl werden. Das hat nicht ganz geklappt. Aber er ist der Spitzenkandidat der AfD in Niedersachsen, Joachim Wundrak. Wir lernen ihn gleich besser kennen, wenn unsere Wahlserie in 7 Tage Deutschland heute Station macht in Niedersachsen. Vorher schauen wir auf die Themen, mit denen sich die Landtagsfraktionen und Landesverbände der AfD, aber auch die Junge Alternative in dieser Woche beschäftigen. Hier sind die Nachrichten in 7 Tage Deutschland mit AfD Kompakt. Im Netz, bei Facebook und bei Telegram. Berlin, AfD strikt gegen Impfpflicht durch die Hintertür. Die Politiker der Altparteien werden nicht müde, stets und ständig zu betonen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Auf Kinder und Jugendliche und auch auf Erwachsene wird massiver gesellschaftlicher Druck ausgeübt, sich mit wenig erprobten Impfstoffen im Rahmen der Corona-Hysterie impfen zu lassen. Und das, obwohl der sogenannte Impfstoff weder vor der Erkrankung schützt, noch den Geimpften davon abhält, andere anzustecken. Der Gesundheitsexperte der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Herbert Mohr, kritisiert die neuesten Gängelungen durch den rot-rot-grünen Senat scharf.
Politikversagen und fehlende Konzepte werden in fragwürdige Maßnahmen verpackt. Mit diesen Regeln verliert der Senat seine Glaubwürdigkeit endgültig. Das ist nicht die versprochene Normalität. Der Senat baut gezielt sozialen Druck auf, wenn der Zutritt in Fitnessstudios, Schwimmbäder oder Hotels nur Genesenen, Geimpften oder Getesteten gestattet ist. Damit spaltet Rot-Rot-Grün die Gesellschaft weiter und fördert Stigmatisierung und Diskriminierungseffekte. Die Impfpflicht soll durch die Hintertür eingeführt werden. Das ist mit der AfD nicht zu machen.
Hamburg, Junge Alternative startet durch. Beim Landeskongress der Jungen Alternative Hamburg wurde in dieser Woche ein neuer Vorstand gewählt. Jeslin Schröder als Vorsitzende ist das neue Gesicht der JA Hamburg. Nach über 2 Jahren der Inaktivität soll die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland in der Hansestadt wieder aufgebaut werden. Wir werden tatkräftig Wahlkampf für die Mutterpartei machen und bieten eine Anlaufstelle für junge, konservative Bürger, denen unsere Heimat und unsere Werte am Herzen liegen. So Jeslin Schröder, die neue Landesvorsitzende, weiter gegenüber 7 Tage Deutschland.
Ich bin motiviert und freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstand. Wir als Junge Alternative Hamburg setzen uns für Einigkeit, Recht und Freiheit ein. Gerade jetzt, da unsere Grundrechte so unter Beschuss stehen, bekennen wir uns zum Grundgesetz und zur Demokratie. Auf eine erfolgreiche Junge Alternative.
Brandenburg. Landesregierung meint, Einheimische müssen sich anpassen, nicht die Migranten. Ihre seltsame Auffassung von Integration hat die Brandenburger Landesregierung auf Anfrage der dortigen AfD-Fraktion eingeräumt. Wörtlich teilte die Regierung aus SPD, Grünen und CDU mit, Integration sei für sie ein Prozess, bei dem im Falle des Gelingens ein gemeinsames Drittes entsteht. Also ein Verschmelzen, in dessen Prozess unsere Werte und Kultur aufhören, so wie noch heute, zu existieren. Die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag kündigte an, sich dem entschieden in den Weg zu stellen. Der migrationspolitische Sprecher Volker Noting meinte, dass von den etablierten politischen Kräften keinerlei Widerstand gegen das immer weitere Raumgreifen islamistischer Wertvorstellungen zu erwarten sei. Birgit Bessin, sozialpolitische Sprecherin, bezeichnete die Einschätzung der Regierung als Ausverkauf Brandenburgs, der verhindert werden müsse. Bayern, ungeimpften Bürgern drohen Verarmung und soziale Ausgrenzung. Ab dem 23. August brauchen ungeimpfte Personen einen Schnelltest für den Besuch von Gaststätten, Kinos, Museen, Theatern und anderen Freizeiteinrichtungen. Dasselbe gilt auch für Krankenhaus- und Altersheimbesuche sowie für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen. Für diesen Test müssen die Bürger ab 11. Oktober selbst bezahlen. Apotheker gehen von Preisen von bis zu 20 Euro aus. Der AfD-Landtagsabgeordnete Ulrich Singer sagte uns:
Millionen Bürgerinnen und Bürger werden durch die kostenpflichtigen Zwangstests bald enorme finanzielle Mehrbelastungen zu tragen haben. Ihnen drohen Verarmung und soziale Ausgrenzung. Für jeden Gaststätten- oder Friseurbesuch und vieles andere, was früher alltäglich und selbstverständlich war, müssen Sie jetzt jedes Mal in die Tasche greifen. Normalverdiener und erst recht Bürger mit geringem Einkommen werden sich selbst solche kleinen Freuden und Abwechslungen nicht mehr leisten können. Wenn zwei ungeimpfte Eltern mit zwei Kindern ins Restaurant gehen, müssen sie rund 80 Euro nur für die Tests bezahlen. Das ist doch völlig absurd, asozial und familienfeindlich. Im Übrigen sind die Preise nach oben offen und können jederzeit weiter steigen. Wenn man Bürger, die sich nicht impfen lassen möchten, schon zu ständigen Tests zwingt, müssen diese auch kostenlos sein. Alles andere ist Schikane. Den Menschen wird auf Druck der Pharmalobby das Geld willkürlich aus der Tasche gezogen. Ich fordere die Staatsregierung auf, diesen Anschlag auf den Sozialstaat zu unterbinden.
Hamburg, Serie von Messerattacken. Gewerkschaft der Polizei fordert Maßnahmen. Die Gewerkschaft der Polizei GDP sieht eine Zunahme von Messerangriffen in Deutschland und fordert die Einstufung als versuchtes Tötungsdelikt. Bislang werden Messerangriffe als gefährliche Körperverletzung eingeordnet. Die GDP fordert zudem mehr Daten zu Messerattacken. Hierbei müsse auch geklärt werden, ob die Zahl der Messerangriffe unter jungen männlichen Migranten tatsächlich so auffallend hoch sei, wie es die Berichterstattung vermuten lasse. Das sagte GDP-Vizechef Lars Ossenburg. Die AfD-Fraktion Hamburg begrüßt die Initiative und fordert zudem mehr Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen, wie Bahnhöfen, Einkaufszentren und Fußgängerzonen, um Messerattacken wie in Würzburg besser verhindern zu können. AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann:
Der Vorstoß der Gewerkschaft der Polizei ist richtig und notwendig. Die fast täglichen Messerattacken erreichen eine neue Dimension in der Gewaltkriminalität. Das muss aufhören. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Messerepidemie in erster Linie durch Merkels Grenzöffnung erfolgt ist. Messerattacken auf Leib und Leben müssen härter bestraft werden. Dazu gehört die Einstufung als versuchter Mord. Daneben müssen wir auch die Polizeipräsenz an belebten Orten und damit die Sicherheit erhöhen.
Und das waren unsere Nachrichten aus Landesverbänden, Landtagsfraktionen und der Jungen Alternative für diese Woche. Mehr Nachrichten jeden Tag ganz frisch bei uns im Netz auf afdkompakt.de. Unterwegs in Niedersachsen sind wir heute für unsere Wahlserie in 7 Tage Deutschland. Die Chancen, die Themen und die Köpfe für die Bundestagswahl am 26.09. Einer der Köpfe engagiert sich schon seit Jahren im Kreis Diepholz, ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im dortigen Kreistag. 45 Jahre, Diplom-Volkswirt, tätig im öffentlichen Dienst. Bei uns ist Harald Wiese. Schönen guten Tag, Herr Wiese.
Einen schönen guten Tag, Herr Friede.
Bundestagswahl 21. Herr Wiese, was sind denn in diesem Wahljahr die großen Themen bei Ihnen im Land?
Also das beherrschende Thema wird für uns auf jeden Fall die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sein. Wir haben, wie überall im Land, das Problem, zahlreiche Unternehmen sind in Kurzarbeit. Wir sehen das zum Beispiel am Beispiel der Gastronomie. Zahlreiche Traditionsgaststätten werden gar nicht mehr aufmachen. Andere, die wieder aufmachen, haben Probleme, das Personal zu finden. Die Unternehmen, die in Kurzarbeit sind, werden nicht dauerhaft auf staatliche Leistungen bauen können. Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Unternehmer wieder erfolgreich sein können. Wir wollen ihnen wieder den Raum geben, damit sie mit ihrer Kreativität und mit ihren Ideen, ihren Innovationen ihre Kunden überzeugen können. Dazu müssen wir staatliche Bevormundungen beenden. Mehr wirtschaftliche Freiheit, mehr Freiheit überhaupt. Das war damals die Grundlage für ein Wirtschaftswunder und das kann es auch wieder werden. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht von einem Lockdown Corona in den nächsten übergehen. Klima-Lockdown würde bedeuten nämlich, dass ganz ähnliche Auswirkungen kommen. Höhere Preise, Knappheiten von Produkten. Die Politik kann die gleiche Auswirkung haben wie eine Pandemie. Das ist schon sehr drastisch.
Ihre Heimat, Herr Wiese, ist der Kreis Diepholz. Da sind Sie seit 2016 für die AfD sehr aktiv. Beschreiben Sie uns doch die Region mal so ein bisschen. Was macht Ihren Kreis aus?
Ja, ich bin tatsächlich seit 2016 Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Und was unseren Landkreis ausmacht, er ist ein Flächenlandkreis. Das heißt, er grenzt im Norden einmal an Bremen. Er grenzt aber auch im Süden, 70 Kilometer weiter im Süden, an Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben einen riesengroßen Landkreis, den kann man also durchfahren. Die Menschen pendeln innerhalb des Kreises zu ihren Arbeitsplätzen in 45 Gemeinden. Sie pendeln auch in die großen Städte außerhalb, wie Bremen, teilweise sogar Oldenburg oder Hamburg. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, unsere Bürger sind auch stark auf die Mobilität angewiesen. Und bei uns im ländlichen Raum zeigt sich eigentlich gerade die Absurdität der derzeitigen Verkehrswende, weil man kann nicht alle Menschen im ländlichen Raum an jeder Milchkanne mit Bus und Bahn im Stundentakt oder Halbstundentakt anbinden. Da ist weiterhin die individuelle Mobilität erforderlich. Das ist insbesondere das Auto. Und deshalb müssen wir auch darauf achten, dass Mobilität nicht zu teuer wird für den Bürger, weil dann verliert der Landkreis als Ganze seine Attraktivität. Das Gleiche gilt fürs Wohnen. Wenn Wohnen unbezahlbar wird, gerade im ländlichen Raum wohnt man ja nicht nur in kleinen Wohnungen, sondern in Einfamilienhäusern, etwas größeren Häusern. Wenn da die Energiekosten durch die Decke gehen, dann ist der Bürger ganz schnell weg aus dem Landkreis und der ganze Landkreis kann bedroht sein.
Hat Ihr Kreis denn auch Probleme, die sich im Kreistag vielleicht noch nicht, aber möglicherweise später dann im Bundestag lösen lassen?
Ja, wir haben das sehr deutlich gemerkt. Wir beschäftigen uns im Landkreis aktuell damit, eine Zentralklinik zu planen. Da werden also drei bisherige Krankenhausstandorte zu einem fusioniert. Das kann aus ökonomischen Gründen tatsächlich sehr sinnvoll sein. Es kann aber auch tatsächlich Nachteile natürlich für die einzelnen Bürger haben. Sie haben längere Anfahrtswege und Ähnliches. Aber wenn man nur diese Kriterien alle berücksichtigt, kommt man zu einer richtigen Entscheidung. Wir haben aber gemerkt, auf der anderen Seite, es spielen ganz andere Aspekte eine Rolle. Beispielsweise, dass kleine Krankenhäuser generell von der Bundes- und Landespolitik benachteiligt werden. Das heißt, Budgets werden nicht für einen Krankenhausverbund mit drei Krankenhäusern verhandelt, sondern für drei einzelne Krankenhäuser, die im Vergleich zu größeren Konkurrenten dann allzu oft das Nachsehen haben. Das heißt, wir müssen uns bemühen, auf Bundesebene solche politischen Aspekte rauszuhalten, damit wir tatsächlich zu der Entscheidung kommen, die am besten für den Bürger ist und nicht, um zu der Entscheidung zu kommen, in der unsere Krankenhäuser im Kreis am besten angepasst sind an die derzeitigen politischen Gegebenheiten.
Sie bedienen ja da offensichtlich in Ihrem Kreis eine relativ große thematische Bandbreite. Wo sehen Sie denn bei einem möglichen Einzug in den Bundestag Ihren thematischen Schwerpunkt? Wo wollen Sie sich darauf fokussieren?
Also mein persönlicher Schwerpunkt wird sein der Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Ich bin als Volkswirt insbesondere an den wirtschaftlichen Fragestellungen interessiert und in diesem Ausschuss werden genau diese Themen behandelt. Das heißt, es geht um die Energiewende, es geht um die Einsparung von Energie, es geht um Technologie, Industrie und Mittelstandspolitik, Außenwirtschaft und globalen Wettbewerb. Und genau dafür möchte ich mich nämlich einsetzen, dass es mehr wirtschaftliche Freiheit gibt, dass wir den Wettbewerb aufrechterhalten, dass wir die Bedrohung durch eine überzogene Klimapolitik für unsere Bürger abwenden. Es macht keinen Sinn, unsere Wirtschaft zu ruinieren, nur damit wir einen Bruchteil des Energieausstoßes, den beispielsweise China hat, in einem Jahr einsparen. Es macht keinen Sinn. Wir wollen energieeffizient arbeiten. Das ist in Ordnung, aber wir müssen unsere Bürger und unsere Unternehmen vor überzogenen politischen Forderungen schützen.
Wir versprechen den Wählern ja, dass mit der AfD unser Deutschland Stück für Stück wieder normal wird. Haben Sie da ein Thema, das der sofortigen Normalisierung durch uns bedarf?
Ja, wir haben durch die Corona-Pandemie eine sehr unübliche und unglückliche Situation erhalten, nämlich, dass die Rechte der Bürger stark eingeschränkt sind. Der Staat hat also immer mehr Verordnungen erlassen. Er hat dem Bürger vorgeschrieben, mit wie vielen Personen er sprechen darf, wie und unter welchen Umständen er in Supermärkte gehen kann. Sowas kann zum Teil in einer Pandemiesituation möglich sein. Aber wir müssen zurück zur Normalität kommen. Freiheit ist die Normalität. Alles andere ist eine Abweichung, die wir so dauerhaft nicht tragen wollen. Und das Problem scheint derzeit auch zu sein, dass der Staat, dass die alten Parteien sich in der Rolle als väterlicher Bevormunder der Bürger ganz wohl fühlen. Wir müssen wieder zurückkommen zur Freiheit der Bürger.
Harald Wiese, Platz 8 der Landesliste in Niedersachsen. Dankeschön, Herr Wiese. Alles Gute und wir wünschen Ihnen ganz, ganz viele Stimmen am 26.09.
Vielen Dank. Ich werde Sie nicht enttäuschen.
Hier ist 7 Tage Deutschland und wir reden gleich mit dem Spitzenkandidaten der Niedersachsen AfD, mit gerade erwähnt Joachim Wundrack. Vorher gehen wir nach Wolfsburg und treffen da Thomas Schlick. Er ist bereits 2013 in die AfD eingetreten und gehört ganz offensichtlich zu den ganz Aktiven im Landesverband Niedersachsen. 45 Jahre jung, dreifacher Familienvater. Seit der Gründung bis zum vergangenen Jahr war er der Kreisvorsitzende der AfD in seiner Heimatstadt Wolfsburg. Er sitzt seit 5 Jahren für die AfD im Rat der Stadt Wolfsburg und ist da auch der Vorsitzende unserer Ratsfraktion. Auch seinem Engagement sind die guten Wahlergebnisse der AfD auf kommunaler Ebene zu verdanken. So holte unsere Partei in seiner Stadt Wolfsburg mit 10,5% ein für den Westen Deutschlands doch herausragendes Ergebnis. Thomas Schlick ist uns jetzt aus Wolfsburg zugeschaltet. Herr Schlick, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Schlick, die Zeit rennt, gerade mal noch 5 Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Wie läuft der Wahlkampf bei Ihnen?
Ja, wir sind alle vollauf beschäftigt, also alle aktiven Kreisverbandsmitglieder hängen Plakate, erneuern Plakate vor allen Dingen, teilen Flyer aus. Also wir sind alle sehr aktiv. Wir haben auch Großplakate bei uns in der Stadt aufgestellt und die wir auch immer mal wieder erneuern müssen leider. Aber wir sind alle hoch motiviert und wir sind jetzt gerade dabei, die letzten, ich sag mal, 5000 Flyer unter die Menschen zu bringen und sind also mittendrin. Und am Wochenende haben wir auch wieder ein Infostand in der Innenstadt. Also wir zeigen uns natürlich auch den Leuten in der Stadt. Und das ist so mal das Highlight der Woche. Ja, da kann man dann mit den Leuten mal direkt ins Gespräch kommen, Kaffee zusammen trinken. Und dann bisher waren es alles sehr gute und angenehme Erlebnisse.
Sie sind ja voll beschäftigt, beruflich tätig. Sie haben, wir haben schon gehört, kommunale Mandate und das auch nicht wenig. Bleibt Ihnen da überhaupt noch Zeit, wirklich intensiv wahlzukämpfen?
Ja, also als Vollberufstätiger ist es natürlich immer eine Herausforderung, klar. Und das muss man dann auch noch nicht nur mit dem Beruf, sondern auch mit der Familie in Einklang bringen. Da muss man schon die Termine genau im Blick haben. Aber jetzt hatte ich gerade meinen Urlaub, 3-wöchigen Urlaub hinter mir. Den habe ich natürlich für den Wahlkampf ausgiebig genutzt. Viele Sachen schon mal jetzt geregelt, die ich jetzt im Nachgang nicht mehr regeln muss. Also von daher habe ich mir ein bisschen Freiraum erspielt.
Ihre Heimatstadt ist Wolfsburg. Wenn man Wolfsburg hört, denkt man natürlich sofort an Autos. Viele Menschen arbeiten bei Ihnen in der Automobilindustrie. Sie auch?
Ja, ich arbeite auch in der Automobilindustrie, wie ganz viele Leute in Wolfsburg, aber eben nicht alle. Also ich sag mal, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die nicht direkt in der Automobilindustrie arbeiten, aber immerhin davon abhängig sind. Die Löhne, die man bei unserem großen Automobilhersteller hier vor Ort erwirtschaftet, die schlagen sich natürlich auch nieder auf den Handel und auf die mittelständischen Betriebe. Und natürlich ist deswegen die ganze Region von diesem großen Arbeitgeber abhängig. Und so geht's halt auch mir. Aber wir haben dadurch auch die große Chance, sage ich mal, dass wir eine große Wirtschaftskraft hier haben, bei relativ wenigen Einwohnern. Und das gibt in Wolfsburg dann jede Menge Möglichkeiten dadurch. Also eine vergleichbare große Stadt hat wahrscheinlich nicht diese Möglichkeiten wie Wolfsburg, einfach dadurch, dass wir auch weltweit vernetzt sind durch diesen großen Konzern.
Wir hören ja in letzter Zeit sehr viel darüber, dass gerade die Entwicklung hin zur E-Mobilität eine große Belastung für die Automobilindustrie darstellt, dass viele Arbeitsplätze dadurch in Gefahr sind. Erleben Sie das vor Ort in Wolfsburg ähnlich?
Also wenn man mit den Leuten spricht, dann gibt es schon einige, die sich Sorgen machen, die sagen, Mensch, wie wird das weitergehen? Weil man natürlich auch, ich sag mal, Verantwortung für die Mitarbeiter hat und so, und die sind davon, wie gesagt, abhängig und die machen sich schon Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Leute, die das als Chance sehen, das muss man schon sagen. Also ich bin vielleicht einer innerhalb der AfD, die Elektromobilität, ich sag mal, mit zwei verschiedenen Ansichten sehen. Die eine ist, es ist überhastet eingeführt. Es wird den Herstellern nicht die Zeit gegeben, sich darauf einzustellen. Die Grenzwerte sind so, dass praktisch dieser Übergangszeitraum vom Verbrennungsmotor zum E-Motor so kurz ist, dass man eigentlich das Geschäftsmodell ja völlig umwerfen muss. Ja, obwohl die eine Technologie vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, muss man die andere schon praktisch abschaffen. Das sind schon Probleme. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch für so einen Hersteller immer eine große Chance. Also wer da schnell ist als Hersteller, sich schnell einstellen kann, hat hohe Marktanteile. Und der Markt für Fahrzeuge in Deutschland ist ja mehr oder weniger gesättigt, bis auf Ersatzbeschaffung. Aber wenn man jetzt den Umstieg auf E-Mobilität macht, dann ist das für einen Hersteller natürlich ein ganz neuer Markt. Ja, also alle wollen wieder neue Fahrzeuge haben. Und von daher sind Chancen und Risiken zwei Seiten dieser Medaille. Ich finde, der E-Automotor hat seine Vorteile, vielleicht in Zukunft, im Moment leider noch nicht. Und dieser Übergangszeitraum, der wurde von der Politik durch die irrsinnig hohen Grenzwerte durch die EU leider gestohlen.
Die Automobilindustrie ist Ihr Arbeitgeber, aber ist die Mobilität auch das Thema, das Sie politisch am meisten bewegt?
Es ist jetzt nicht mein einziges Thema und auch nicht mein Herzensthema. Mein Herzensthema ist eigentlich die Kulturpolitik. Ich habe seit 2016, als wir das erste Mal hier in den Stadtrat eingezogen sind, habe ich den Kulturausschuss unter anderem, habe ich mich darum gekümmert, bin da Mitglied. Und das habe ich einfach jetzt zu meiner Profession gemacht, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein unserer Gesellschaft, dass wir auf unsere Kulturpolitik mehr Wert legen, dass wir da genauer hingucken. Und deswegen ist das eigentlich jetzt momentan das, wo ich mein Augenmerk besonders drauf lege.
Das ist ja eigentlich eher eine ungewöhnliche Kombination, die Automobilindustrie und die Kultur. Wo genau würden Sie da in der AfD-Bundestagsfraktion Ihre zukünftige Rolle sehen?
Ja, also ich würde innerhalb der Kulturpolitik darauf drängen wollen in den Ausschüssen, dass man überhaupt mal die Frage beantwortet, was ist denn eigentlich deutsche Kultur? Was bedeutet das? Was ist vom Staat förderungswürdig? Wo sollen staatliche Gelder hinfließen? Genau dasselbe Thema habe ich hier auch bei uns in der Kommune. Und das fehlt einfach bisher. Aber die derzeitige Politik will diese Frage nicht beantworten. Es ist irgendwie alles förderungswürdig. Man will keinen Kern benennen. Und das macht es natürlich schwierig, weil die Kassen sind leer. Man muss sich überlegen, wie man die finanziellen Mittel sinnvoll einsetzt. Und da kann es nur so sein, dass man sich Gedanken macht, was ist denn der Kern unserer Kultur? Und was möchten wir an die nachfolgenden Generationen weiterreichen und erhalten und deshalb auch fördern? Und und da möchte ich eigentlich gerne die anderen Parteien dazu bringen, durch mein Engagement im Bundestag, sich da auch mal zu bekennen und diese Frage zu beantworten, was ist denn das eigentlich, die deutsche Kultur, was ist förderungswürdig? Und das muss man auf allen Ebenen klären. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, das stimmt. Deswegen ist es auch ganz wichtiger Aspekt, dass die Länder und die Kommunen für sich jeweils immer ihre Kulturpolitik sauber definieren und da einfach auch mal Farbe bekennen.
Wir merken schon, der Mann hat einen Plan. Thomas Schlick aus Wolfsburg, einer der vielen Kandidaten auf der Landesliste der AfD in Niedersachsen, dem wir alle für die Wahl Ende September ganz doll die Daumen drücken. Und sollte es, Herr Schlick, mit dem Mandat für den Bundestag nicht klappen, Sie werden sich auch kommunal weiter für Deutschland, für Niedersachsen, für Wolfsburg aber normal einsetzen, richtig?
Ja, also Wolfsburg ist meine Heimatstadt und natürlich möchte ich hier auch positiv wirken. Das ist auch bitter nötig, denn wir haben eine SPD-Regierung, die innerhalb von 10 Jahren ein Plus in der Stadt von 500 Millionen in ein Minus von 730 Millionen verwandelt hat, in nur 10 Jahren. Also, und wir haben nicht viel Infrastruktur dazu gewonnen. Also es ist bitter nötig, dass man sich auch vor Ort einsetzt und nicht nur im Bundestag.
Thomas Schlick, herzlichen Dank. Und wir rutschen jetzt ganz hoch auf der Landesliste. Wir rutschen hoch zu Platz 1. Da ist Joachim Wundrak, der Spitzenkandidat in Niedersachsen. Meine Kollegin Mary Kahn hat ihn im Berliner Studio von AfD-TV getroffen und ihn als erstes gefragt, worauf er sich in der jetzt beginnenden heißen Phase des Wahlkampfes am meisten freut.
Ja, wir haben in Niedersachsen schon begonnen mit der einen oder anderen Veranstaltung und ich freue mich auf die Begegnung mit vielen, vielen interessanten Leuten. Wir haben einige Vorababsprachen schon getroffen, Termine festgelegt, das häuft sich jetzt und ich freue mich, diese Menschen auch alle kennenzulernen. Das ist natürlich einerseits eine zeitliche Herausforderung, keine Frage, aber auf der anderen Seite so viele Unterstützer zu haben und so viele freundliche Menschen dann kennenzulernen, das ist doch wirklich eine tolle Sache.
Sind Sie denn da mehr der Wahlkampfstandtyp oder der Kundgebungstyp?
Naja, also ich bin jetzt nicht der große Festzeltredner, das muss ich jetzt halt einfach zugeben. Aber das gehört natürlich dazu. Podiumsdiskussionen mag ich schon. Aber Wahlkampfstanddiskussionen, also frisch frei von der Leber weg mit den Menschen, so wie sie auf der Straße sind, liegt mir am meisten und das mag ich auch.
Sie sind ja Generalleutnant AD und in einem Ihrer Videos haben Sie gesagt, dass Sie im Gegensatz zu den führenden Politikern Ihren Eid an das deutsche Volk nicht als Lippenbekenntnis betrachten. Was meinen Sie damit genau?
Nun, dieser Eid, den Berufssoldaten und Zeitsoldaten leisten, ist ein sehr starker Eid, dem deutschen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist ein sehr starker Eid. Den habe ich 44 Jahre lang auch gelebt mit den entsprechenden Konsequenzen. Und den zieht man nicht wie ein Jackett oder ein Pullover aus, sondern der ist bestimmend für das gesamte Leben. Und ich will mich auch in meiner politischen Arbeit natürlich daran halten.
Waren das auch die Beweggründe, die Sie zur AfD gebracht haben?
Ja, die AfD war für mich die einzige Alternative vor einigen Jahren. Ich habe die beobachtet seit 2013 und da ich gesehen habe, dass die Politik der etablierten Parteien, insbesondere von Frau Merkel, nach meiner Meinung nach zu Schaden des deutschen Volkes gereicht, habe ich mich natürlich entschieden, die Alternative dann als die einzige Alternative auch anzusehen.
44 Jahre lang haben Sie Deutschland als Soldat der Luftwaffe gedient. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich als junger Mann für die Bundeswehr entschieden haben?
Zu der Zeit, als ich jung war, gab es noch die Wehrpflicht. Ich bin also noch als Wehrpflichtiger gemustert worden, habe dann entschieden, aus pragmatischen Gründen, dass es finanziell interessanter ist, sich zu verpflichten für eine kurze Zeit. Das habe ich dann von 2 auf 4 Jahre gemacht. In diesen 4 Jahren wuchs sehr schnell die Erkenntnis, dass dieser Beruf mit den entsprechenden Möglichkeiten für mich attraktiv ist und auch meinen Vorstellungen von Verantwortung entspricht. Ich konnte studieren bei der Bundeswehr. Ich habe eine fliegerische Ausbildung bei der Lufthansa gemacht, hochinteressant. Und auch die ersten Truppenverwendungen waren hochinteressant mit Flügen nach Afrika und Asien und Amerika. Das war für einen jungen Mann schon eine tolle Sache.
Hätten Sie sich denn damals ausmalen können, dass Sie 2021 für die stärkste Oppositionspartei einmal im Deutschen Bundestag Politik betreiben werden?
Also das Letztere ist erst in den letzten Monaten nach Gesprächen mit vielen Parteifreunden entstanden. Es ist nicht so gewesen, dass ich jemals den Berufswunsch Berufspolitiker gehabt hätte. Das hat sich ergeben und wir werden sehen, wie sich hier entwickelt.
Sie sind ja nicht nur General, sondern auch seit neuestem Hobby-Imbäcker, wie ich gesehen habe. Was hat Sie denn dazu bewegt?
Ja, also die Bienen habe ich jetzt schon 3 Jahre. Was mich auf die Idee gebracht hat, war die Erinnerung an einen alten Onkel, der sein Leben lang Bienen gehabt hat und das mit großer Freude betrieben hat. Und diese große Freude habe ich auch daran, diese kleinen Insekten zu sehen, wie die sich wirklich bemühen, ihr Leben zu meistern, ja, mit den ganzen Schwierigkeiten, die für Insekten da sind. Es ist einfach Lebensfreude, die diese kleinen Tiere mir geben.
Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, taufen Sie ja auch Ihre Bienenkönigin. Die erste heißt, glaube ich, Luise die Erste.
Genau, also der Hintergrund ist, dass eine meiner Enkelinnen gefragt hat, und wie heißt jetzt diese Königin? Dann haben wir eben uns einen Namen ausgedacht und seitdem hat jedes Bienenvolk vorne ein Namensschild mit dem Namen der Königin. Ja.
Sie haben ja dann auch gerade das Thema angesprochen auf Ihrer Facebook-Seite und geschrieben, Biologie statt Ideologie. Sollte die AfD sich mehr dem Thema Naturschutz widmen?
Ja, also ich denke, Natur, Umwelt, Tierschutz sind wichtige politische Themen, denen sich auch natürlich die AfD widmen muss. Was ich feststelle, das sind ja Themen, die eigentlich sehr den Grünen zugeordnet werden. Die Grünen sind aber mittlerweile von diesem Pfad abgewichen und unterstellen alles dem Klimaschutz. Ich denke, dass es mindestens, wenn nicht noch wichtiger ist, die Umwelt vor zum Beispiel der Verschmutzung mit Plastikmüll zu schützen. Hier muss sehr viel mehr getan werden.
Es stehen uns ja sehr anstrengende Wochen bevor. Was werden Sie dennoch tun, um sich gelegentlich mal etwas Entspannung zu gönnen?
Ja, ich habe den großen Vorzug, ich kann zu jeder Tageszeit und überall schlafen. Also dann werde ich mir eine Stunde Schlaf genehmigen und dann geht's dann weiter.
Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Wundrak, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf.
Ja, herzlichen Dank, Frau Kahn. kann man gut gebrauchen.
Spitzenkandidat der AfD in Niedersachsen, Joachim Wundrak. Und nächste Woche, das müssen wir jetzt ermitteln, gucken wir dann in welchem Land vorbei? Das ziehen wir jetzt aus dem Hut, in dem sich eine inzwischen recht überschaubare Anzahl von Zetteln befindet. Aus dem Hut ziehen wir diesen. Ich halte ihn kurz vors Mikro, damit alle sehen. Nächste Woche sind wir dann zu Gast in Hessen. Die AfD kommt rum und das ganz besonders an diesem Wochenende und da ganz besonders unser Bundessprecher und Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Sonntagnachmittag ist er um 16 Uhr in Ingolstadt auf dem Theaterplatz mit dem bayerischen Spitzenkandidaten Peter Böhringer und mit unserem Landwirtschaftsexperten aus dem Bundestag mit Stefan Protschka.
Ich darf mich freuen, wenn wir uns am Sonntagnachmittag in Ingolstadt alle sehen darten. Ich darf mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jeden persönlich begrüßen könnt bei unserer super Wahlkampfveranstaltung mit unserem Spitzenkandidaten Tino Chrupalla und unserem bayerischen Spitzenkandidaten Peter Böhringer. Zwei super Redner, zwei super Kandidaten. Wie gesagt, ich darf an jeden höchstpersönlich begrüßen, wenn es da heißt, ich bin auch da, ich darf auch mal kurz auf die Bühne. Sollt ihr die Möglichkeit nicht haben, dass ihr selber vorbeikommt, schaut es euch im Livestream an, eine super Sache. Wir feiern die AfD, wir feiern Bayern, wir feiern Deutschland. Für in Deutschland, aber nochmal. Danke, servus, pfiat euch und habe die Ehre.
Sonntag, 16 Uhr, Ingolstadt, Theaterplatz. Hingehen oder Livestream gucken. AfD TV überträgt bei Facebook oder YouTube. Die Links stehen in der Beschreibung dieses Podcasts. Einen Tag zuvor, am Samstag, ist Tino Chrupalla im Spreewald. Im brandenburgischen Lübben steht der Punkt 12 auf der AfD-Bühne am Burglehn. Mit dabei ist neben vielen anderen der Brandenburger Spitzenkandidat Alexander Gauland. Die stellvertretende Landeschefin in Brandenburg, Birgit Bessin.
Wir freuen uns sehr, Tino Chrupalla und Dr. Alexander Gauland in der Spreewaldstadt Lübben begrüßen zu dürfen. Seien Sie mit dabei, wenn unsere beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl mit tollen Reden für super Stimmung vor Ort sorgen werden. Außerdem begrüßt sie dort recht herzlich unser Direkt- und Listenkandidat Steffen Kotré. Wir freuen uns auf tolle Reden, super Stimmung und das Wetter soll ja auch mitspielen. Also kommen Sie vorbei und setzen Sie gemeinsam mit uns ein Zeichen in diesem Bundestagswahlkampf für ein Deutschland, aber normal.
Und schon heute Abend am Freitag treffen Sie Tino Chrupalla in Thüringen in Gera. Das ist der Wahlkreis des AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner.
Ich freue mich riesig auf eine riesengroße Wahlkampfveranstaltung am Freitag, dem 20. August in Gera auf dem Marktplatz mit Tino Chrupalla, mit mir, mit Stefan Möller, dem Landesvorsitzenden aus Thüringen und vielen anderen. Also Freitag 18 Uhr Marktplatz Gera, da geht's richtig zur Sache, richtig ab mit Tino Chrupalla, unserem Bundesspitzenkandidaten und Bundessprecher.
Heute Gera, Samstag Lübben, Sonntag Ingolstadt und dazwischen noch viel mehr Veranstaltungen von und mit der AfD, kleine und große, Feste und Stände. Schauen Sie bitte auf die Facebook-Seiten Ihres AfD-Landesverbandes und lassen Sie sich in der heißen Phase des Wahlkampfs nichts entgehen. Und damit Ihnen keine Folge von 7 Tage Deutschland und keine Exklusivinfo aus unserer Podcast-Redaktion entgeht, holen Sie sich den AfD-Podcast auf Ihr Handy. Suchen Sie bitte im App Store oder Play Store einfach nach AfD Podcast. Und das war dann die geballte Ladung Informationen Ihrer AfD für diese Woche. Mehr gibt's dann wieder in 7 Tagen. Bei Apple, Google, Spotify, Breaker und natürlich bei uns in der App. Und wie immer mit mir. Ich bin Detlef Friehe im AfD-Hauptstadtstudio. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche.